Wollte ich noch etwas sagen? Wir haben heute das Gebet in der Öffentlichkeit verrichtet. Brüder, und das ist sehr, sehr wichtig für euch, liebe Geschwister, oder für uns, dass wir das richtig verstehen. Weil dann kommen dann Brüder und Schwestern und sagen, ja, nein, das ist zu provokant, das ist nicht gut, da könnte ja der Nicht-Muslim abgeschreckt werden. Abgeschreckt werden vom Gebet, Mashallah. Warum betet ihr denn nicht in der Moschee? Okay, ich gebe dir die Antwort darauf. Erstens, die Moschee ist weit weg und wir sind gerade dort bei einer Veranstaltung. Zweitens, der Prophet war, sagt, وَجُوِلَتْ لِي تَرْبَتُهَا مَسْجِدًا. Das heißt, die Erde ist für ihn ein Platz des Gebets geworden. Ist für ihn zu einem Platz des Gebets gemacht worden. Und in der Öffentlichkeit zu beten, ist eine der super Dauermethoden. Erstens für die Muslime. Brüder, da kommen viele Muslime. Wisst ihr, Leute, das Problem ist, wir machen uns schon unseren Gedanken. Und da kommt dann irgendwie, ich sag ja, die Dauer ähnelt dem Profifußball. Verstehst du, du kannst mich ja fragen, du kannst ja sagen, Bruder, guck mal, auf höfliche Art und Weise kann man ja fragen, guck mal, Bruder, wie ist das, könnte das nicht sein, hin und her. Aber da kommen dann Leute, die schreiben ihre rotzfrechen Kommentare dann irgendwo, ja, nein, Dauerexperte. Bei dem hat noch keiner den Islam angenommen. Der hat noch kein Hering vom Teller gezogen. Aber der hat vor 3 Monaten angefangen zu praktizieren, der ist jetzt Dauerspezialist geworden. Wie beim Profifußball. Jeder ist plötzlich Profifußballtrainer. Sobald Deutschland im Halbfinale steht, hat Deutschland 80 Millionen Fußballexperten. Jeder weiß es besser, obwohl er keine Ahnung hat. So, erstens, ja, das Herz, das eine Fitra hat, also erstmal nochmal darauf, das ist erlaubt. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, ist der Boden nicht dreckig? Nein. Der Assel, die Grundlage vom Boden ist, dass der Boden sauber ist, bis ich eine Najasa sehe. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, warum betet ihr in Schuhen? Ja, der Prophet und die Sahaba haben in Schuhen gebetet. In Mekka in der Moschee, in Medina in der Moschee. Und er hat das sogar befohlen, hat gesagt, unterscheidet euch von den Juden, die beten nicht in Schuhen, also betet in Schuhen. Die Bedingung ist, dass die Schuhe sauber sind. Und mit Sauberkeit meine ich Sauberkeit von Najasa, nicht Staub. Staub ist rein. Mit Staub und Erde kannst du Tayammum machen, kannst du die Ersatzreinigung machen. Ja? So, jetzt wird jemand sagen, ja, vielleicht ist ein Hund da gelatscht. Das alleinige Latschen von einem Hund ändert nichts. Und außerdem sehen wir irgendeine Najasa? Nein. Das heißt, der Boden ist sauber und rein, auf ihm kannst du beten, bis du ein Indiz dafür siehst, riechst, ja, hörst nicht, ja, dass der Boden nicht rein ist. Okay? So. Jetzt, liebe Geschwister, weil das ist wirklich eine wichtige Sache in der Dauer, dass wir das verstehen. Jetzt, derjenige, der ein reines Herz hat, der sieht Leute dort beten, was wird sein erster Gedanke sein? Was wirkt das auf das Unterbewusstsein? Ich rede jetzt psychologisch über diese Sache. Auf das Unterbewusstsein wirkt das so. Diese Botschaft muss stark sein, dass sie diesen Menschen so stark macht, dass er sich nicht schämt, mitten in der Öffentlichkeit zu gehen. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Liebe Geschwister, das ist wichtig für die Dauer. Alle großen Führer in der Weltgeschichte hatten bestimmte Eigenschaften, warum man ihnen gefolgt ist. Zum Beispiel Geld. Oder nicht unbedingt nur Führer, sondern Persönlichkeiten. Der reichste Mann Deutschlands hat garantiert sehr viele Leute um sich herum, die toll finden, mit ihm zusammen sein wollen. Macht. Ist immer so. Wer mächtig ist, die Leute wollen mit ihm sein. Intelligenz. Wer intelligent ist, viele Leute laufen ihm hinterher. Geld, Macht, Intelligenz. Alle diese Eigenschaften können auch bei Propheten vorhanden sein. Nicht alle Propheten waren reich, aber so als Suleiman war extrem reich. Nicht alle Propheten Nicht alle Propheten hatten ein Königreich. Nicht alle Propheten waren Führer gewesen von einem Staat, von einem Land. Natürlich, alle Propheten waren intelligent, aber es gibt Propheten, die ihre Intelligenz mehr gezeigt haben, oder die Intelligenz kam mehr zum Ausdruck, ihre Logik, ihr Verstand, wie bei anderen. Wenn sie zum Beispiel in der Dawa debattiert haben, einer, bei dem das ganz stark zum Vorschein kam, ist wer? Ibrahim a.s. Ganz stark kommt das zum Vorschein, wie er zum Beispiel mit Nimrud diskutiert. Das heißt, alle diese Eigenschaften, die dazu führen, dass man jemandem folgt, können bei Propheten vorhanden sein und bei weltlichen Personen. Aber es gibt eine Sache, die hat nur der Prophet und die, die den Propheten folgen, die dazu führt, dass Leute ihm folgen. Was ist das? Das ist die Fitra, die natürliche Veranlagung. Und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, wenn wir Dauer machen. Das heißt, die natürliche Veranlagung, mit der der Mensch geboren ist. Das heißt, es kann sein, dass du etwas machst von der Religion und auf einmal wird diese Person davon angezogen. Und die weiß nicht warum. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wie oft wir das schon gehört haben in der Dauer? Dass jemand erzählt, ich bin nach Marokko gefahren. Man hat den Erwähnen gehört. Dass jemand erzählt, ich habe einen Muslim beten gesehen. Dass jemand erzählt, ich habe eine Frau in ihr Grab gesehen. Und das hat ihn auf einmal mitgerissen. Und deswegen sage ich euch, lasst euch nicht von Leuten, die Minderwertigkeitskomplexe haben, einreden, dass das Praktizieren des Islams dem Islam schaden würde. Wisst ihr, was das heißen würde? Das würde heißen, der Islam schadet dem Islam. Das ist einfach nicht so. Und hier muss man eine Sache unterscheiden. Ob ich jemanden zu etwas einlade oder ob ich selber etwas praktiziere, das ist ein großer Unterschied. Weil manche kommen dann mit dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal, dass der Prophet, radiallahu anhu, dass der Prophet ihn nach Jemen geschickt hat und hat zu ihm gesagt, du kommst zu Leuten von Ahlul Kitab, das erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist Shahada Allah illallah, das Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Dann, wenn sie dir darin folgen, dann das Gebet. Dann, wenn sie dir darin folgen, der Zakat. Hiermit kommen sie und sagen, hier, guck mal. Das heißt, hier, erzähle dir nicht davon, erzähle dir nicht davon, lieber nicht zeigen, dass wir am besten den Bart rasieren, weil sonst könnte ja sonst die Person abschrecken, weil er sieht, dass wir den Bart tragen. Liebe Geschwister, wir müssen diesen Hadith und andere Hadithe genau betrachten. Der Prophet a.s. hat nicht zu Mu'adh ibn Jabal gesagt, bete bitte nicht vor den Leuten, bis sie den Islam angenommen haben. Der hat nicht zu ihm gesagt, faste nicht, bevor sie den Islam angenommen haben. Der hat nicht zu denen gesagt, rasier dich, mache dieses, mache jenes. Das hat er nicht zu ihm gesagt. Das hat er auch nicht zu Musa ibn Umair gesagt. Sondern die haben die Religion praktiziert. Aber natürlich lade ich jemanden erstmal stufenweise ein. Wenn ich eine Frau vor mir habe, die kein Kopftuch trägt. Und das ist mit Ijma der Muslime eine Sünde. Diese Frau betet aber auch nicht. Was ist die Priorität? Was ist wichtiger? Das Gebet. Es ist wichtiger, dass ich sie erstmal zum Gebet einlade. Weil wenn sie nicht betet, sie wird wahrscheinlich sowieso nicht das Kopftuch tragen. Aber wenn sie anfängt zu beten, dann wird sie besser. Der Prophet a.s.w. sagt, Allah sagt im Koran, Inna salata tahanna anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Wenn ich eine Käferin vor mir habe, dann sage ich ja nicht zu ihr, trag Niqab. Ich muss sie erstmal vom Koran überzeugen, erstmal vom Islam überzeugen. Das heißt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und hier muss man genau reingucken und ein richtiges Verständnis von dem Hadith haben. Und die Erfahrung zeigt uns, dass es so viele Leute gibt, die das Gebet von Muslimen sehen und das geht bei ihnen ins Herz. Das ist erstmal die Erfahrung, die Logik, Jetzt kommst du mit der Sunna. Beziehungsweise mit Geschichten von Sahaba in der Zeit des Propheten a.s.w. Was haben die Sahaba gemacht? Da haben wir gestern drüber geredet. Was haben die gesagt? Umar, inna islamahu, was hat Mu'adh ibn Abdullah ibn Mas'ud ibn Umar gesagt? Kana islamuhu fathan. Wahijratuhu rahmatan. وإمارته وهجرته نصرا وإمارته رحمة sein Islam war eine Erobung und seine Hijra war eine Hilfe und seine Imara, das heißt seine Herrschaft, war eine Barmherzigkeit. Dann sagt er, كنا لا نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. Wir haben nicht an der Kaaba gebetet, bis Umar den Islam angenommen hat. فلما اسلم قاتل قريش هل تصلى عند الكعبه وصلينا معه اسايت und als der Islam angenommen hat, hat er die Quraysh bekämpft, bis er an der Kaaba gebetet hat, und wir haben dann mit ihm dort gebetet. Warum haben sie dort gebetet? Warum haben die nicht gesagt, oh, es ist vielleicht zu provokant, oh, vielleicht gefällt das denen nicht? Natürlich gefällt das denen nicht. Und was haben wir dazu gesagt, wenn du was von der Religion gefällt, machst und das gefällt ihnen nicht? Was haben wir dazu gesagt? Sure 9, Vers 120. وَلَا يَتَعُونَ مَوْتٍ يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Ja? Das heißt, und sie gehen keinen Weg, der den Käfer erzürnen lässt, noch يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا, dass sie ihm sozusagen etwas Schlimmes tun, das ist natürlich im Dschihad, ne? Außer dass Allah für sie eine gute Tat aufschreibt. Das heißt, wenn du etwas vom Islam praktizierst und der Hasser des Islams, der mag das nicht, kriegst du sogar Hasanat dafür. So 9, Vers 120, das ist die Interpretation von Sheikh Uthaymin auch. Wolltest du gesagt haben, Alhamdulillah. Ist doch nicht so ganz jugendfrei, aber ist so, Bruder, wir praktizieren das. Und jetzt, liebe Geschwister, da haben sie an der Kaaba gebetet. Jetzt etwas anderes zum Beweis, dass das ein Dauermittel ist. Das Gebet, das öffentlich-politische Gebet, weil es die Fitra anspricht, anzieht von jemandem, der etwas Gutes im Herzen hat. Abu Bakr, und die Geschichte habe ich auch schon erzählt, aber doppelt gemoppelt hält besser, damit es sitzen bleibt, weil dieses Gespräch heute kam. Abu Bakr, der wollte auswandern nach Abessinien. Da kam einer der Führer der Habisch von Stämmen drumherum, der heißt wie Ibn Durunna. Und Ibn Durunna sagte zu ihm, so jemand wie du, der wird dich vertrieben und der geht nicht selber raus, geht zurück nach Mekka, und er ist mit ihm zurück nach Mekka gegangen und hat vor der Kaaba gesagt, Abu Bakr ist in meinem Jiwar, das heißt in meinem Schutz. Daraufhin haben die Quraysh gesagt, okay, wir kommen in Kanha, aber unter einer Bedingung. Der darf nicht an der Kaaba beten, weil sein Gebet, hör zu, sein Gebet verführt die Dummen und Jugendlichen unter uns. Das heißt, wenn er betet, damit zieht er diese Leute an. Heute sagen sie, die labilen Jugendlichen, die nehmen deinen Salatismus an. Versteht ihr? So. Was hat Abu Bakr daraufhin gemacht? Abu Bakr radiallahu anhu hat daraufhin sein Gebet im Hof seines Hauses gemacht und hat den Hof so eingerichtet, dass die Leute ihn trotzdem beim Gebet sehen können. Und immer wenn er dann gebetet hat, standen die Leute da draußen und haben geguckt, boah, so Schuhe. Das ist das Erste, aber wir müssen doch was anderes betrachten. Unsere Dauer ist nicht auf Nicht-Muslime beschränkt. Unsere Dauer ist auch für Muslime. Und wisst ihr, wie viele Muslime nicht beten, weil sie Hemmungen haben? Wisst ihr, wie viele Muslime nicht beten, weil sie Hemmungen haben auf der Arbeit? Aber wenn sie das einmal mitgemacht haben, das haben wir schon selber miterlebt, dass sie mitten in der Öffentlichkeit sich bekennen, dann haben sie danach die Kraft, zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, pass auf, ich bete. Das ist eine Überwindung, wie beim 10-Meter-Brett. Beim 10-Meter-Brett, wenn du das erste Mal runterspringst, oder Fallschirmspringen oder was auch immer, hast du Angst. Aber danach, wenn das schon ein, zwei Mal gemacht hast, ist die Hemmung weg. Und genauso ist das mit dem Gebet. Wisst ihr, wie viele sich nicht trauen, den Arbeitgeber zu fragen? So. Aber hier ist das Problem, das Grundproblem dieser Leute ist, dass die unter Minderwertigkeitskomplexen leiden. Ja. Ach, warum soll ich nicht in der Öffentlichkeit beten? Ist das verboten? Ist das störisch jemand? Wir waren heute am Platz gestürmt, kein Mensch. Ich könnte das ja verstehen, wenn ich mitten im Kaufhof, im Weg bete und die Leute da durchgehen wollen. Aber wir beten an einem öffentlichen Platz, wo zu dieser Zeit genehmigt ist, und da geht sowieso kein Mensch durch. Und wir haben 1000 Meter Platz, um vorbeizugehen. Also wo liegt das Problem? Das Problem liegt bei uns, liebe Geschwister, das ist ein tiefgründiges Problem. Und dadurch kriegen so viele Jugendliche einen schwachen Iman. Diese Minderwertigkeitsgröße. Oh, Vorsicht. Oh, bloß nicht sein. Oh, pass auf. Oh, nee, das gefällt ihm nicht. Bruder, wie wollen wir erwarten, akzeptiert zu werden, wenn wir uns selber nicht akzeptieren? Wie wollen wir erwarten, akzeptiert zu werden, wenn wir uns selber als Fremdkörper sehen? Bruder, das ist eine psychologische Sache. Oder Homosexualität, beziehungsweise homosexueller Geschlechtsverkehr, das war vor 1969 komplett verboten in Deutschland. Komplett verboten. Und ab 1974 war es dann sozusagen komplett erlaubt. Wie haben die das geschafft? Das war komplett verboten. Ach, und wir nutzen noch nicht mal unsere Rechte. Und jetzt schauen wir die Sunna des Propheten. Der Prophet a.s.w. hat genau seine Rechte in Mekka genutzt. Der ist nicht hingegangen und hat die Götzen kaputtgeschlagen. Aber der ist nicht hingegangen und hat die Fahnen der Prostituierten von den Häusern runtergemacht. Aber er hat Sachen gemacht, die den Mekkanern, den Götzendienern nicht gefallen haben, ja, die aber nicht verboten waren in dem Sinne. Oder sogar für einige verboten waren. Das heißt, er hat sich genau am Rand bewegt. Was müssen wir also tun? Wir müssen uns genauso verhalten. Lakat kaina lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Das heißt, wir gehen nicht hin, machen was kaputt oder was auch immer, aber wir machen Sachen, auch wenn sie ihnen nicht gefallen. So. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Seht ihr das? Abu Bakr hat öffentlich gebetet und das hat die Leute angezogen zum Islam. Und deswegen machen wir das auch. Und nochmal. Das, und wisst ihr, was hier noch die Dawa ist? Erstmal der Muslim, der nicht betet, der dabei ist. Dann der Muslim, der nicht betet, der nicht dabei ist, der das nachher sieht. Und die dritte Sache, der Muslim, der betet, der das sieht, in den ganzen arabischen Ländern, wo das gibt ihm so einen Iman-Kick und so eine Motivation.